Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Der Herr sei mit euch.
Liebe Gemeinde, seid herzlich willkommen zu unserem heutigen Gottesdienst am 18. Sonntag nach Trinitatis. Heute hören wir im Evangelium die Antwort Jesu auf die Frage, was das höchste Gebot sei. Und wenn wir rausschauen, ist es Herbst geworden, Kirmes ist vorbei, Erntedank vorbei, von vielen ist auch der Urlaub vorbei. Als wir im Urlaub waren, fand ich in einer Kirche eine kleine Broschüre, in der 10 gute Gründe aufgeführt waren, Mitglied in der evangelisch-lutherischen Kirche zu sein. Keine Angst, nicht alle. Die gute Botschaft der Bibel schenkt uns Zuversicht, wenn die große Welt oder die eigene, kleine, aus den Angeln gehoben scheint. Gemeinsames Beten, Singen und Hören geben dem Glauben Flügel. Gemeinden sind Orte des Austausches, gemeinsame Nachdenkens über Glaube und Zweifel, über den Sinn des Lebens und warum es so viel Leid in der Welt gibt. Gemeinden sind soziale Netzwerke, die auch durch schwierige Phasen tragen. Das wünsche ich auch für unsere Gemeinde und uns einen gesegneten Gottesdienst. Wir singen jetzt das Lied, da die heute nicht angeschlagen sind, 450, 1 bis 3.
Lasst uns miteinander beten. Dreieiniger Gott, du bist die Liebe. Und es ist dein Wille, dass deine Liebe unsere Gemeinschaft prägt. Darum bitten wir dich, begegne uns heute, damit unser Leben von dir die Gaben und Impulse empfängt, die wir brauchen, um zum Segen für andere zu werden. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.
Die Epistel des heutigen Sonntags steht im Brief an die Gemeinde in Ephesus im 5. Kapitel. Seht sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Und sagt Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Worte der Heiligen Schrift.
Sich widersetzen. Und singen wollen wir das Lied 414.
Das Evangelium des heutigen Sonntags steht bei Markus im 10. Kapitel. Als Jesus hinausging auf den Weg, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Du sollst niemanden berauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach zu ihm, Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Er aber wurde betrübt über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen. Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen, liebe Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander. Wer kann dann selig werden? Jesus sah sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.
Ja, wenn wir uns auf uns schauen, dann wird es wohl nichts mit dem Himmel. Es wird uns nicht gelingen. Es gibt eine Hoffnung, dass wir unser Vertrauen auf Gott setzen. Weil er kann, was wir nicht können, uns in den Himmel bringen. Lasst uns gemeinsam glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus. Gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte nehmt wieder Platz.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille beten. Komm, Herr, und hilf uns, leite uns durch deine Gnade. Hilf uns zum Hören, zum Reden, zum Leben. Leite uns zum ewigen Leben. Amen. Liebe Gemeinde, an vielen Orten dieser Welt ist Krieg. Manche Kriege sind Kriege um Land, manchmal sind es Bandenkriege und dann ist es Terror und Gewalt. Menschen sterben. Jeder Krieg ist unerträglich. Die Angriffe in Israel in diesen Tagen erschrecken uns besonders. Als Deutsche und noch mehr als Christen sind wir mit Israel besonders verbunden. Die Juden, so hat es einer gesagt, sind unsere älteren Geschwister. Die Ereignisse von gestern bringen unsere ganze Welt in Gefahr. Gott wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Davon sind wir weit entfernt. Aber wir dürfen die Verheißung, die Jesaja dir im Namen Gottes sagen darf, diese Verheißung dürfen wir nicht vergessen. Nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Gott helfe uns, helfe Israel, helfe Palästina, helfe unserer ganzen Welt, dass es endlich wahr wird. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Ja, was können wir tun, wenn wir solche Nachrichten hören? Hättet ihr eine Idee, was man tun kann? Nee. Da kommt der Kirchenvater Augustin und sagt, was wir tun können. Liebe und tu, was du willst. Tatsächlich in diesen kleinen, kurzen und knappen Satz hat Augustin die Handlungsanweisung für ein gottgefälliges Leben gepackt. Und ist dafür auch furchtbar gescholten worden. Und zwar immer wieder. Und bis heute. So einfach kann man sich's ja vielleicht doch nicht machen. Liebe und tu, was du willst. Das klingt so ein bisschen nach Lustprinzip, nach Beliebigkeit, nach Chaos, nach Unordnung. Wo bleiben denn all die hübschen Regeln, die wir vorhin in der Lesung gehört haben? Die schönen Gebote und Gesetze, die die Konfirmanden alle auswendig lernen und die wir ja alle, die wir konfirmiert sind, immer noch von 1 bis 10 im Kopf haben und hersagen können und vielleicht noch ein paar mehr. Regeln, ohne die doch ein gemeinsames Leben gar nicht möglich ist. Liebe und tu, was du willst, das ist Anarchie. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Aus dem Römerbrief habe ich es gelesen, ist unser Predigttext heute. Aber wenn wir die wenigen Verse, die wir gehört haben, einfach nur so hören, dann fürchte ich, laufen wir Gefahr, dass wir uns vielleicht doch in eine falsche Thematik leiten lassen. Was der Paulus da anspricht, ist nicht die Debatte um einen asketischen Lebensstil. Es geht ihm nicht um Enthaltsamkeit im Allgemeinen oder um Fastentage im Speziellen. Die Auswahl von Predigttexten zeigt manchmal, dass es gefährlich ist, biblische Texte aus dem Zusammenhang zu reißen. Der Zusammenhang aber ist die Frage der Abgrenzung gegenüber anderen Religionen, der sich Christen in Rom oder in Korinth damals gegenüber sahen. Die ersten Christen der römischen Gemeinde, circa 20 Jahre nach dem Tod und nach der Auferstehung Jesu, stritten über die Einhaltung von Speisevorschriften. Der Streit war ziemlich rabiat, weil es hier tatsächlich um das richtige und falsche Verständnis der Botschaft Jesu ging. Wieso? Da gab es einige Gemeindeglieder, die enthielten sich konsequent jeglichen Fleisch und Alkohol, speziell des Weingenusses. Sie argumentierten, alles Fleisch, was wir hier in Rom an den Marktständen kaufen, stammt von den Überresten geopferter Tiere in den Tempeln römischer, hellenistischer und ägyptischer Kulte. Und das war auch so. Es fanden täglich so viele Opferungen in all den vielen Tempeln statt, dass alles Fleisch, das zum Verkauf in Rom angeboten wurde, eben aus solchen Opferungen kam. Götzen, Opfer, Fleisch. Dürfen Christen sowas essen? Das war die Frage. Und die, die dazu Nein gesagt haben, die hatten gute, biblisch fundierte Argumente und haben deshalb entschieden, ganz auf Fleischgenuss zu verzichten. Und beim Wein, beim Alkohol war es genauso. Sie sagten, wir wollen uns von der verfallenen Lebensweise der Römer, die ja da oft betrunken durch die Straßen wanken, unterscheiden. Wir versagen uns dem Alkoholgenuss, denn wir möchten immer mit klarem Geist und ohne Rauschmittel unseren Mitmenschen und Gott begegnen können. Beim Wein, wie auch beim Fleisch, sei es, so sagten sie, geboten, grundsätzlich zu fasten. Und Jesus hat ja, wie wir in der Bergpredigt hören, gegen das Fasten nichts gehabt. Das sollten sie, so argumentierten diese römischen Christen, das wollten sie, so sagten diese Christen, das wollten sie eben auch gerne tun. Sie wollten in aller Stille sich des Fleisch- und Weingenusses enthalten. Diesen, wir würden sie vielleicht heute, damals gab es den Begriff noch nicht, aber wir würden sie heute vielleicht vegetarische Christen nennen. Diesen vegetarischen Christen standen nun andere gegenüber. Sie sagten, wir wissen doch ganz genau, es gibt nur einen Gott und es gibt nicht viele Götter. Wir sind doch aufgeklärt, wir glauben an den Vater Jesu Christi. Also wissen wir doch, dass dem im Tempel geopferten Tierfleisch gar kein Geist von Göttern und Geistern anhängen kann, weil es solche Geister eben doch gar nicht gibt. Ihr Fleischasketen, so beschimpften sie die anderen Mitglieder ihrer Gemeinde, ihr seid doch nur kleingläubig. Und vielleicht seid ihr sogar ungläubig. Wir sollten doch vielmehr dankbar sein, dass uns Gott, unser Schöpfer, Nahrung zum Leben gegeben hat. Also, so warfen sie ihren Mitbrüdern und Mitschwestern vor, seid doch nicht so jüdisch gesetzlich, wenn es um unsere Nahrung geht. Und die Enthaltung von Weingenuss lehnten sie ebenfalls ab. Alkoholaskese praktizieren doch die Pythagoreer und manche hellenistischen Sekten. Wollt ihr denn euch mit denen gleich machen? Wollt ihr euch mit denen identifizieren? Wir jedenfalls nicht. Wir unterscheiden uns von ihnen, und zwar im Glauben, aber nicht in den Speisevorschriften von diesen Andersgläubigen. Der Streit eskaliert in Rom und in der korinthischen Gemeinde auch. Den Gemeinden drohte sogar die Spaltung. Und das wurde noch dadurch forciert, dass die asketische Gruppe glaubte und behauptete, man könne das Reich Gottes eben nur erreichen, wenn man solche Speisevorschriften wie Fleisch und Weinverzicht auch wirklich selber praktiziere. Das alles bestritten die Genießer. Sie können ja mal überlegen, zu wem Sie gehören. Wo die deutliche Mehrheit liegt. Der Paulus nun kennt diesen Streit in Rom. Und seine Antwort? Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Paulus sagt nicht, dass es im Reich Gottes keinen Genuss mehr gibt. Damit läge er auch falsch. Jesus selbst sagt seinen Jüngern beim letzten Abendmahl, dass er dereinst im Himmel mit ihnen wieder solch ein Mahl feiern wird. Und an anderer Stelle vergleicht er das Himmelreich gleich mit einem großen Gastmahl, zu dem Gott uns einlädt. Paulus redet also nicht dem Verzicht das Wort, aber er macht deutlich, dass unser Heil sich nicht in solchen Dingen entscheidet. Nun mögen Sie denken, die Christen in Rom und in Korinth haben sich doch hier um ziemliche Nichtigkeiten gestritten. Das haben sie. Und sie haben mit ihrem nichtigen Streit einander das Leben schwer gemacht. Das kennen wir heute auch. Die eigene Erkenntnis, die eigene Konsequenz des Glaubens haben manche für allgemeingültig erklärt. Sie haben die Freiheit, die Christus uns erworben hat, erneut in Gesetze und Richtlinien gezwängt und sie haben es mit einem erheblichen Maß an Selbstüberhebung verbunden. Nur was ich für richtig erkannt habe, das ist wirklich richtig. Paulus wehrt solche Enge ab. Die Freiheit, die wir in Christus haben, ist zu wichtig, als dass wir sie dem Kleinglauben einiger opfern dürfen, egal auf welcher Seite. Aber Freiheit heißt für Paulus auch nicht Beliebigkeit. Die Freiheit in Christus ist nicht die Freiheit von etwas, sondern immer die Freiheit zu etwas. Gerechtigkeit und Frieden nennt Paulus. Christen sind Menschen, die in ihrem Leben die Gerechtigkeit Gottes verkünden, die er für uns am Kreuz von Golgatha vollzogen hat. Christen sind Menschen, die von der Gnade von Karfreitag und dem Licht des Ostermorgenslebens als Friedensstifter dieser Welt. In Jesus hat Gott mit uns Frieden gemacht. Diesen Frieden sollen wir nun auch weitertragen zu denen, die immer noch im Streit leben. Dazu hat uns Christus befreit. Die Heilsfrage, die hat Christus für uns geklärt. An uns ist es, vor dem Kreuz von Golgatha dankbar auf die Knie zu gehen und Gott zu loben für seine Barmherzigkeit. An uns ist es, den persönlichen Frieden zu empfangen, indem wir unsere Lasten, unsere Schuld, unser Versagen am Kreuz Jesu ablegen und die Vergebung des Vaters im Himmel für uns erbitten. Dann sind wir frei. Frei, den Frieden, den unser Dorf, unsere Gemeinde, unsere Familien und den unsere Welt so dringend braucht, auch zu leben und weiterzutragen. Die Antwort, die die Konfirmanden gegeben haben, ja, ich weiß auch nicht, was ich tun soll, die ist richtig. Ich vermute, vielen von uns geht es so. Wir sehen hilflos die Bilder. Wir hören hilflos die Nachrichten und mancher wird sagen, ja, was soll ich da tun? Dann setz dich hin und überlege so lange, bis du weißt, was du tun sollst und tun kannst. Das zumindest darf jeder, der dort unten in Israel, dort in der Ukraine, in Afghanistan, im Jemen oder wo auch immer in dieser Welt stirbt, das darf jeder von uns erwarten, dass wir zumindest uns hinsetzen und überlegen, was wir tun können, wenn wir denn schon im Augenblick noch keine Antwort haben. Und dass wir es beten tun. Dafür sind wir Christen. Die Kirche ist den ganzen Tag geöffnet. Jeden Tag. Und wenn jemand außerhalb der Öffnungszeiten beten will und will das in der Kirche tun, darf er kommen und dann schließe ich auf. Oder bete zu Hause, such dir eine stille Kammer oder beim Spazierengehen. Es gibt kaum eine Situation, in der wir nicht beten könnten. Das mindestens können wir tun. Liebe und tu, was du willst. Aber tu's. Ja, das ist Anarchie. Augustinus im 5. Jahrhundert, Bischof von Hippo Regius, in der Nähe von Karthago, im heutigen Tunesien gelegen, hält an seinem Satz fest. 1000 Jahre später, kommt ein anderer, auch wieder ein Augustiner Mönch, Luther, und sagt, tu, was du willst, aber liebe. Der so heftig angefeindete Satz von Augustinus hat durchgehalten, trotz allen Streits über ihn. Und ich bin froh, dass er bis in unsere Tage hinein nichts von seiner Kraft, seiner Provokation, seiner Zumutung verloren hat. Warum? Weil ich glaube, dass wir ihn brauchen. Und dass wir ihn vor allem im Streit brauchen. Es wird gut sein, wenn wir uns nicht in Geboten und Gesetzen und Vorschriften verlieren, sondern tun, was Augustinus sagt, lieben. Und alles, was wir tun, von dieser Liebe bestimmt ist. Und mich prüfen. Tue ich das, was ich tue, aus Liebe? Die Kirche, die reformatorische Kirche insbesondere, war immer im Streit. Sie kann gar nicht anders sein. Dieser Streit lohnt. Aber er lohnt nur, wenn er mit Liebe geführt wird. Gott schenke uns, dass wir mit unserem Glauben und mit unserer Liebe selbst in allem Streit dieser Welt Frieden bringen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist denn alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, unserem Herrn. Amen. Wir wollen miteinander singen, die 419, Hilf, Herr meines Lebens. Ich darf an der Stelle schon einmal Danke sagen für all die Gaben, die wir zum Erntedankfest empfangen haben. Ich kann Ihnen aber noch nicht sagen, wie viel es ist. Es ist wieder so viel, dass wir noch beim Zählen sind. Die Gaben, die hier standen, die haben wir wieder weitergegeben an verschiedene Einrichtungen in der Region. Das Dankopfer, das wir heute erbitten, erbitten wir für die eigene Gemeinde. Um 11 Uhr ist heute Kindergottesdienst und Slammergruppe. Morgen am Montag ist Allianzgebet im Pfarrhaus um 19.30 Uhr unten, Christenlehrerzimmer sicher. Denn gleichzeitig um 19.30 Uhr ist noch Allianzgebet der Frauen, die sind ein bisschen fitter. Die können ins Eckzimmer im zweiten Stock. Am Mittwoch ist um 14.30 Uhr Frauennachmittag und um 19.30 Uhr Bibelstunde. Und am Donnerstag um 19 Uhr Kirchenvorstand. Da haben wir wieder das große Vergnügen, mit dem Haushaltsplan zu gucken, was wir an Gaben für 24 zur Verfügung haben und wie wir sie einsetzen wollen. Nächsten Sonntag ist um 9.30 Uhr hier wieder Gottesdienst und um 11 Uhr Kindergottesdienst. Der Wochenspruch ist aus dem ersten Johannesbrief. Dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Lasst uns aufstehen und teilhaben an den Traurigkeiten unserer Gemeinde. Aus unserer Gemeinde verstorben und christlich bestattet wurde Herr Dieter Bernd Ullmann im Alter von 63 Jahren. Wir danken dir, Herr, für alle Jahre, die er hat leben dürfen und dass du sie begleitet hast und dass du ihm ein ruhiges Leben hast geschenkt und dass er hat hier in Sosa leben dürfen. Und allen, die traurig sind, bitten wir dich, dass du ihnen jetzt nahe bist, dass du die Zeit nutzt, gerade in der Trauer, um Menschen zu begegnen und deinen Trost ihnen bringst. Dafür sagen wir dir Lob und Preis. Amen. Vielen Dank. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Jetzt lasst uns die Gaben zusammenlegen und dazu singen das Lied 428. 428 kommen in unsere stolze Welt.
Und wir sind reich in unserem Leben. Und wir bitten dich, Herr, dass du diese Gaben nimmst und schenkst, dass sie zum Frieden dienen. Dir sei Lob und Preis. Amen. Lasst uns aufstehen und fürbitten. Herr, wenn wir uns aufmachen auf unseren Weg, dann gib uns, dass wir es im Vertrauen auf deine Liebe tun dürfen. Lass uns nicht beim Alten bleiben, nicht beim Streit und nicht beim Krieg. Wir bitten dich, Herr, weise uns deinen Weg, dass wir wandeln in deiner Wahrheit. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Wenn wir uns umschauen im Vertrauen auf deine Liebe, dann lass uns nicht wegschauen von der Not anderer, von ihrem Kummer, ihrer Einsamkeit. Mach uns achtsam, gerade für Menschen, die so oft übersehen werden. Gib uns offene Augen und ein weites Herz, zu erkennen, wo wir gebraucht werden. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Wir gehen unsere Wege im Vertrauen auf deine Liebe und bitten dich, Herr, behüte unsere Schritte. Lass nicht zu, dass Menschen unter die Räuber fallen. Beeile dich, die Geschundenen zu finden und den Opfern der Gewalt beizustehen. Und mach uns zu Helfern in der Not. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Wenn wir unseren Alltag planen im Vertrauen auf deine Liebe, Herr, dann lass uns Zeit frei halten von Arbeit und Pflicht. Zeit für einen überraschenden Besuch. Zeit für eine freundliche Geste. Zeit für Menschen am Rande unseres eigenen Lebens. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Begleite uns, Gott, mit deiner Liebe. Und wo wir nicht wissen, was wir tun, da hilf mit deiner Liebe. Führe uns ins Gebet und gib uns Klarheit. So bitten wir im Namen Jesu, deines Sohnes, unseres Heilandes und Herrn. Lasst uns gemeinsam beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns gemeinsam die Nummer 425 singen, Gib uns Frieden.
Geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden. Amen. Vielen Dank an den Max. Genau, sehr schön. Ich möchte gern an der Stelle mal Danke sagen. Danke natürlich allen, die beim Erntedankfest so viel geholfen haben. Die haben aber auch viel Dank bekommen durch jeden, der hier hereinkommt und gestaunt hat und geguckt hat und sich gefreut hat, sich auch vielleicht durch all das Geschmückte, was wir hatten, in die Stille des Gebetes hat locken lassen. Das ist viel Dank, der all denen zukommt, die immer hier unsere Kirche zum Erntedank so ausschmücken. Aber es gibt auch Leute, die kriegen weniger Dank. Das sind nämlich die, die am Donnerstag alles abgeschmückt haben. Die unsere Kirche wieder in einen Zustand versetzt haben, dass wir all das tun können, was wir in dieser Kirche tun wollen. All denen, die am Donnerstag da waren und sauber gemacht haben und weggeräumt haben und Ordnung geschafft haben, für die ganz herzlichen Dank. Uns allen einen gesegneten Sonntag, eine gute Woche.